Hallo, liebes Eingeschenkt-TV-Publikum. Heute begrüße ich euch hier an einem traumhaften Platz in idyllischster Natur, an einem Ort, wo sich Menschen niedergelassen haben, um im Einklang mit der Natur zu leben. Und siehe da, das gelingt denen ganz hervorragend und sehr sympathisch. Ich hatte heute Morgen das Kontrastprogramm, als ich bei Facebook gelesen habe, dass 114.000 Tonnen radioaktiver Müll vor der Küste Europas gammelt und seinen Plutoniuminhalt ins Meer ausschüttet. Aber kein Mensch scheint sich dafür verantwortlich zu fühlen, zu allerletzt die Politik. Und ich rede heute mit meinem sehr lieben Freund und dem grandiosen Romanautor Dirk Fleck über die Frage, sind wir noch zu retten? Lieber Dirk, ich grüße dich. Ich freue mich total, dass du hier bist, mit mir diesen wunderschönen Platz genießt, bei einem guten Glas Wein.
Wir sind bei Eingeschenkt TV.
Genau, wir schenken hier die Wahrheit ein.
Aus dir, ja.
Dirk, dass ich gerade mit dir darüber spreche, ist ja kein Zufall. Du hast ja großartige Bücher geschrieben, die Ökodiktatur und das Tahiti-Projekt, die Trilogie. Sind die Menschen noch zu retten? Können die Menschen die Natur noch retten? Was wäre dazu nötig? Denn von Seiten der Politik scheinen wir keine Hilfe zu brauchen.
Also es tut mir immer leid, wenn ich das sagen muss, aber wir sind nicht mehr zu retten. Selbst wenn es gelänge, die Weltgemeinschaft solidarisch dazu zu bewegen, sich gegen die anbahnende Katastrophe zur Wehr zu setzen, hätten wir es ja mit den ganzen Folgeerscheinungen unserer Schweinereien zu tun. Das ist der Atommüll genannt, eine schwere Hypothek. Die Böden sind weltweit durch die Düngemittel und die genmanipulierten Anbauten versaut. Ja, also viele Flächen sind in zwei Generationen nicht mehr zu benutzen. Wir haben es mit einem Klimawandel zu tun, der in einer Geschwindigkeit galoppiert, dass auch von daher eine große Gefahr droht, weil die Überschwemmung mit den ganzen Drecksedimenten aus den Meeren und Flüssen die Böden ebenfalls stark beanspruchen werden. Und das sind ja die Voraussetzungen im Grunde dafür, dass wir überleben können, wenn wir nichts mehr zu essen haben oder nur noch ungesunde Kost zu uns nehmen oder genmanipuliertes Food, dann wird das sowieso eine andere Gesellschaft haben. Ja. Die Problematik, die ich sehe, ist, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten, in diesem kapitalistischen System, einen extremen Überlebenskampf führt und von daher auch gar nicht in der Lage ist, diese Informationen, die uns zugänglich sind und unter denen wir leiden, so zur Kenntnis zu nehmen, dass sie wirklich erschrecken. Ich kann den Menschen das nicht übel nehmen. Wer 3, 4 Kinder hat, Angst um seinen Arbeitsplatz haben muss oder durch Krankheiten geschädigt ist, der hat andere Sorgen. Ja? Und das, was wir als Aufklärer zu versuchen, ist eben gut gemeint, aber völlig wirkungslos. Und deshalb sage ich immer, der Drops ist gelutscht. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich nach all den Jahren meiner aufklärerischen Tätigkeit mich ganz anderen Dingen zuwende inzwischen. Ich bin durch dich konfrontiert worden hier ein paar Tage, dadurch, dass du mich eingeladen hast zu dir, mir diese Landschaft anzugucken. Und als Städter bin ich total beeindruckt. Ja. Und das führt mich zu dem Quell meiner eigentlichen Sehnsucht. Ich entdecke plötzlich das wieder, was ich als Kind so intensiv empfunden habe, nämlich das Erstaunen vor dem Mysterium Leben. Und das findest du bei kaum anderen Menschen. Ich meine, die paar, die das haben und leben, ist okay, es werden immer mehr, da gebe ich dir recht. Aber um so viel Munke wie nötig zu produzieren, müssten es Millionen, ja Milliarden sein. Und das wird nicht zu schaffen sein.
Also ich kann den Gedanken, dass es nur noch mit Zwang geht, absolut nachvollziehen. Und ich bin auch geneigt, in diese Richtung zu denken oder der Richtung mein Einverständnis zu geben. Allerdings habe ich mich neulich belehren lassen, auch von großartigen Menschen, die gesagt haben, du kannst Menschen nicht zwingen zu einer Einsicht oder du kannst nicht ein System gewaltsam stürzen. Aber du kannst etwas anderes tun, du kannst inspirieren, du kannst ein besseres Beispiel vorleben und dadurch Begeisterung und Hoffnung in den anderen Menschen erzeugen. Diese Empathielosigkeit ist ja den Menschen anerzogen, die ist ja den Menschen nicht zu eigen. Dein Glücksgefühl, was du in der Natur hast und dein Mitgefühl mit der Mitschöpfung, das ist ja nicht Dirk Flecks ganz höchst persönliches Gefühl, sondern ist in jedem Menschen eigentlich von Geburt an veranlagt. Es wird nur abgestumpft durch unsere perverse Konsumgesellschaft, durch unsere inhaltslose Bildung oder durch unsere wertfreie Bildung. Aber wenn man dort ansetzen würde, Kinder wieder in einem Bewusstsein zu erziehen, mit der Umwelt, nicht gegen sie. Ich denke, das wäre der einzige Mechanismus, der funktionieren könnte, dass man wieder Mitgefühl erzieht mit jedem Schmetterling, mit jedem Baum. Und Kinder, die in der Natur aufwachsen, du hast es ja jetzt gerade auch erlebt in den letzten Tagen, Kinder, die artgerecht gehalten werden sozusagen, die hier in dem Fluss rumplanschen können und die mit barfuß über die Wiese rennen, denen geht es so gut. Und die sind in der Regel so empfindsam. Die haben auch ein ganz natürliches Mitleid mit Tieren. Wenn da die Maus angeschleppt wird von der Katze, dann sind die Kinder zu Tode traurig, weil die arme Maus dort jetzt gerade leidet. Und bei einem Kind, das aber völlig isoliert von dieser Schönheit der Natur aufwächst, da kann das doch gar nicht zur Blüte gereichen, da kann das doch nur verkümmern.
Das ist richtig, die Analyse ist stimmig. Und der Mensch ist eigentlich auch, wenn man diese geballte Dummheit beklagt, eigentlich von Natur aus sehr schnell bereit, sich den schönen Dingen zuzuwenden. Wir waren ja gestern in der Bastei. Mhm. Und das ist ja nun ein Anziehungspunkt für Hunderttausende jährlich. Das heißt, die Menschen lieben das.
Ja.
Nur wie bringen wir es zustande, sie aus diesem Betonkerker dieses Systems zu vertreiben, kann man ja fast sagen. Indem sie bei jeder freien Meinungsäußerung, und das ist ja heute schon so weit, Gefahr laufen, ihren Job zu verlieren. Ja, dieses Dogmäusertum, was das System in den Menschen fördert, das Denunziantentum auch, das führt dazu, dass es keine Solidarität unter Menschen mehr gibt. Und wie willst du diese schöne Idee, die du eben formuliert hast, unter die Menschen tragen? Ich weiß, dass du jemand bist, der sich noch sehr viel Mühe macht. Und ich habe ja einige deiner Reden auch mit Interesse verfolgt. Du leidest ja auch sehr darunter, dass diese simplen Botschaften, die so leicht umzusetzen wären, eben nicht fruchten. Mir ist das auch ein Rätsel, muss ich dir ehrlich sagen. Aber ich habe inzwischen nicht aufgegeben, das ist nicht wahr. Ich habe ja sogar versucht, mit der Maeva-Trilogie einen Zyklus hinzulegen, wo eine sozioökologische Gesellschaft sinnlich erfahrbar wird, um den Leuten zu zeigen, wie wunderbar das funktionieren könnte. Und es kostet nicht viel. Es kostet eigentlich nur... Oder es braucht eigentlich nur den guten Willen der Politik und der Wirtschaft. Wobei ich sagen muss, dass die Wirtschaft heute immer mehr in diese Richtung tendiert. Da darf man sich nicht täuschen. Es gibt gute Unternehmer, es gibt eine Unternehmenskultur inzwischen, die mit den verbliebenen Ressourcen pfleglich umgeht. Aber nicht weil aus ideologischen Gründen, weil sie die Natur lieben, sondern weil sie wissen, wenn die Ressourcen zu Ende gehen, ist auch ihr Betrieb am Ende. Dann haben sie eben nichts mehr, mit dem sie dealen können. Mhm. Und es wird immer weniger. Nicht? Das ist. Es gibt einen schönen Satz von dem französischen Maler Cézanne. Der hat Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt und hat gesagt, wir müssen uns beeilen, alles verschwindet. Das hat mich sehr beeindruckt, das hat er vor 150 Jahren gesagt. Ja. Es gibt halt nichts mehr zu sehen, das ist ja alles nur noch Stückwerk, was man uns bietet an Natur. Mhm. Dass die Natur letzten Endes diese menschliche Katastrophe ausbügeln wird und überleben wird, ist für mich völlig klar. Also ich mache mir also weniger Sorgen um den Planeten als um das Geschlecht Mensch. Ja, wir sind als Rasse, darf man das sagen, am Ende. Sag's
einfach.
Ja. Ja, am klar. Ende des Lateins. Dabei liegen alle Lösungsvorschläge offen auf der Hand.
Das ist das Schlimmste daran, alles. Oder?
Ja.
Und die Menschen begreifen nicht. Die Natur braucht den Menschen nicht. Aber der Mensch braucht die Natur. Und darum sollte sich der Mensch oder die Menschheit die Frage stellen, ob sie weiter existieren möchte. Wenn sie die Natur kaputt macht, machen wir eben unsere Lebensgrundlage kaputt.
Was mich wundert, ist, dass bei diesen offenen Schweinereien, die die Politik betreibt, als Anhängsel der Wirtschaft, deren Interessen sie vertritt, dass es keinerlei Aufschrei mehr gibt. Guck mal, in Nordrhein-Westfalen haben sie gerade, ich glaube, FDP, CDU ist da jetzt an der Macht, beschlossen, die Stelle zu schließen im Umweltministerium, die sich mit Umweltkriminalität befasst und sie vor Gericht bringt.
Die Tierschützer, dass man die strafverfolgt.
So ist es. Und
das ist pervers, oder?
Ja, die ganzen Werte werden umgekehrt und die Leute merken es kaum. Ja, das ist.
Ich weiß nicht, Dirk.
Doch, schau mal. Nehmen wir das Beispiel Fußball. Jetzt ist Weltmeisterschaft. Du kannst es im Ernst nicht angucken, also die Vorgespräche da vor den Spielen, weil das Russland-Bashing der Medien dort ungebremst weitergeführt wird. Mhm. Ich will etwas über eine Analyse über ein Fußballspiel hören und höre nur
Russland-Bashing.
Ja. Das ist derartig widerlich, aber die Leute haben es so verinnerlicht, dass sie sich auch gar nicht mehr erschrecken, wenn NATO-Verbände ständig an ihnen vorbeirauschen Richtung Osten.
Aber weißt du was? Klaus Kleber hat neulich mal in den Nachrichten gesagt, dass es ein ungebrochenes Vertrauen der deutschen Bevölkerung in Russland gibt. Und dann hat er noch hinzugefügt, obwohl das jeder Logik entbehrt.
Ja.
Also man kriegt das irgendwie doch nicht hin, dass die deutsche Bevölkerung bei diesem beschissenen Bashing mitmacht.
Ja.
Und die bekommen ja auch einen immensen Shitstorm. Also alle Zeitungen oder die Sender, die dann sich an diesem unsäglichen Russland-Bashing beteiligen, auch wenn du mal die Facebook-Seite der Bundesregierung aufrufst und dir die Kommentarleisten anschaust, also ich würde sagen, dass 2/3 davon vor Wut schäumt.
Ja, das wundert mich auch zum Beispiel die Kommentare auf Spiegel Online. Und da findet es
die
das Gleiche
werden
statt.
Ja, dann geschlossen. Kommentarfunktion
ja,
ausgeschaltet.
Gut, aber solange es eben noch nicht der Fall war, konntest du feststellen, dass die gegen ihre eigene Leserschaft schreiben.
Ja.
Ja. Das verstehe ich dann überhaupt nicht mehr, aber egal.
Und so wie es auch den Menschen bewusst wird, dass die Medien und die Politik sich da gegen einen angeblichen Feind eingeschossen haben und die deutsche Bevölkerung aber irgendwie nicht auf diesen Zug aufspringt, genauso habe ich auch Hoffnung, dass die Menschen sich immer mehr erbosen gegen Glyphosatverlängerung beispielsweise. Jetzt wurde die Studie veröffentlicht im letzten Jahr, dass das Insektensterben doch so ein dramatisches Ausmaß hat von bis zu 80%. Mhm. Und gleichzeitig wird Glyphosat verlängert. Und das weckt sehr den Zorn der Bevölkerung. Wenn dann irgendeine Sendung wie Monitor sagt, dass in 50% aller Lebensmittel bereits Glyphosat nachgewiesen kann, dann machen die Leute sich echt Sorgen, weil die wissen gar nicht mehr, wie ernähre ich denn jetzt mein Kind. Also selbst wenn ich den jetzt irgendwie ein Biomais dort auf dem Teller mache, dann kann es doch sein, dass von dem anderen Feld, wo gespritzt wird durch den Wind, das auch auf jegliche Bionahrung übertragen wird. Also die Leute bekommen dann schon langsam Schiss, weil sie merken, es betrifft uns jetzt selbst. Das ist nicht mehr der radioaktive Müll irgendwo an der Küste oder es ist nicht das Waldsterben irgendwo im Amazonas, sondern das ist jetzt hier auf unserem Teller. Und das ist scheiße, weil meine Kinder essen das auch. Also langsam machen die Leute sich Sorgen und die werden vor allem auch wütend, weil sie ja sehen, dass die Politik so überhaupt gar nicht eingreift. Im Gegenteil, die macht ja alles immer noch schlimmer. Und die Liste ist so wahnsinnig lang geworden. Wir haben das Insektensterben, das Bienensterben, wir haben Fracking, wir haben den Atommüll, wir haben das Waldsterben. Was haben wir noch alles? Also die Liste ist ja endlos. Auch die Massentierhaltung mit ihrer, mit diesen ökologischen Katastrophen, die produziert. Schon alleine die Verwendung von Tonnen Nitrat, wie du vorhin sagtest, was die Böden verseucht.
Ja.
Das wissen die Leute ja immer mehr. Und ich denke, die dürsten eigentlich nur nach einer Wende. Die sind momentan an so einer Wendestimmung, finde ich. Wir wissen noch nicht, was passieren wird. Jetzt im Moment erlebe ich im Gespräch mit eigentlich jedem, egal ob das der Bäcker ist oder die Friseurin oder der Kfz-Mechaniker oder der Lehrer, alle beklagen sich und sagen, wir haben das Vertrauen in die Politik verloren und die Wirtschaft administriert eigentlich die Politik.
Und wen wählen die Leute?
Ja, aber da müssen wir eben kommen und sagen, hier, wir bieten euch das an. Es gibt ja keine wählbare Alternative im Moment, die sich diesen dringenden Menschheitsproblem widmet, die radikal für Frieden und Umweltschutz eintritt. Gut, man hat vielleicht die Grünen, die mal irgendwann vor ein paar Jahrzehnten wirklich grün waren, die sind mittlerweile obsolet. Dann hat man die Linken, da spalten sich die Geister aber wegen der Flüchtlingsthematik. Aber wenn man tatsächlich mal eine Partei hätte, oder lass es nicht eine Partei sein, von mir ist eine Bewegung oder eine Idee, eine Utopie wenigstens erst mal wieder. Wir haben ja keine Utopien mehr. Wenn es eine Utopie gäbe, die die Menschen wieder im Herzen beantworten würde, wir möchten einfach wieder eine lebenswerte Umwelt haben. Wir möchten wieder uns als Menschen vertragen. Wir möchten nicht mit 13 Ländern im Krieg sein. Wir möchten gerne Völkerfreundschaft. Wir möchten gerne Umweltschutz. Das ist doch eigentlich das, was sich jeder Mensch eigentlich nur aus tiefstem Herzen wünscht, weil er dann eine Zukunft hat, auch für die Kinder.
Ach ja, ja, ich höre so gerne zu.
Prost.
Ja, Prost. Nee, wirklich, ich höre wirklich gerne zu, weil wir sind ja nun extrem auseinander im Alter. Und dann tut es mir gut, jemanden wie dich zu hören, weil das ist niedlich, sage ich mal, ohne dir jetzt nahe zu treten.
Ich nehme es
dir
nicht übel.
Also das ist wirklich rein herzensgesprochen. Und das tut mir auch weh in gewisser Weise, wenn ich das höre, weil ich sehe immer die Folie der Realität hinter dir, ja. Und die ist grausam. Und deshalb muss sich jeder überlegen, ob er sich in diesem Aufklärungskampf oder in diesem Engagement nicht energetisch verschleißt, ob er nicht auf andere Sachen achten sollte, um seine Seele zu schützen. Und da kann jeder Einzelne sich tatsächlich der Natur zuwenden. Und wenn er sie begriffen hat, also jetzt nicht, Natur kannst du nicht begreifen, die kannst du nur empfinden und dann gibt es inneren Frieden. Und wenn du diesen inneren Frieden in dir hergestellt hast, dann bist du auch hochgradig politisch, weil jede Begegnung, die jemand mit dir oder einem Menschen hat, der seinen inneren Frieden gefunden hat, ausstrahlt. Und ich sage und behaupte, dass es mehr Ausstrahlung besitzt als jede politische Rede oder jedes Pamphlet.
Da sind wir wieder bei diesem Beispiel, das ich vorhin genannt habe, womit man Menschen überzeugen könnte, indem man ihnen etwas Besseres zeigt.
Ja.
Also hier an dem Ort, an dem wir uns befinden, die Leute, die hier leben, die veranstalten auch einmal im Jahr ein großes Fest und da kommt echt jeder. Also natürlich alle Hippies aus Europa sind dann hier, aber es kommen eben auch die ganz normalen Leute, die aus ihrem völlig normalen Industrienationen-Alltag kommen und sind hier und fühlen sich wohl und sagen, wow, es ist schön. Ja. Also da passiert irgendwas.
Absolut, und das freut mich auch enorm, denn als ich in den 80er und 90er Jahren unterwegs war mit meinen Predigten, kann man ja so nennen, da gab es dieses Sehnsuchtspotenzial noch nicht.
Ja.
Die sich extrem verschlimmernden Verhältnisse haben tatsächlich dazu geführt, dass viele, viele Leute wach geworden sind. Die Frage ist jetzt nur, wie man dort einen Verbund herstellen kann, der eine Art automatische Gegenwehr bildet. Dies hier ist ein gutes Beispiel. Es gibt tausend andere Beispiele von Ökodörfern und von Leuten, die sich einfach den Luxus leisten, an Systemen nicht mehr teilzunehmen, die sich den Medien abgewendet haben, die ihre Kinder im richtigen Geist erziehen. Das ist unglaublich erfrischend und erfreulich. Und das sehe ich gerne. Ich bin ja gerade Gast in eurer Familie und das ist ja ein Paradebeispiel für gelebte Liebe. Und mich rührt das sehr, also weil ich ja selbst nie Kinder hatte und auch keine Familie, bin ich also tief beeindruckt über den häuslichen Frieden, den ich bei euch vorfinde, über die Liebe, die dort praktiziert wird. Und zwar nicht jetzt als theoretisches Konstrukt, sondern rein praktisch, weil Liebe da ist. Und die werdet ihr auch nicht aufgeben. Und ich hoffe nicht, dass ihr unter die Räder kommt, wenn die Kinder erstmal vom System eingefangen haben.
Ich glaube, dafür sind die Kinder zu gekräftigt, weil man ihnen die bestimmten Werte mitgegeben hat. Schau, Dirk, bei mir ist es doch nicht anders. Mein Vater war zu Wendezeiten auch bei Greenpeace aktiv in Potsdam. Also ich glaube, er war der Bezirksleiter von Potsdam für Greenpeace. Und ich wurde auch mit diesen Werten erzogen. Ja. Und darum sage ich, die Saat, die wir sehen, die Frucht werden wir später eben ernten.
Ja.
Und was du vorhin sagtest, die Menschen müssen doch eigentlich alle jetzt mal wirklich in diese Notwehr, in diesen Abwehrmechanismus geraten. Ich habe neulich auch ein gutes Gespräch gehabt, allerdings aus politischer Motivation. Aber schlussendlich ist es das Gleiche. Die Menschen haben, obwohl sie wütend sind, noch immer dieses Urvertrauen in den Staat. Irgendwie denken sie doch, naja, der Staat verbockt schon irgendwie ziemlich viel Mist und hier und da ist er sehr inkompetent, aber im Großen und Ganzen macht das ja schon irgendwie gut. Und dieses Urvertrauen muss eigentlich mal erschüttert werden. Ich denke, wir sind hart dran. Denn wenn man liest, dass die Waffenexporte sich verfünfzigfacht haben nach Saudi-Arabien, obwohl man das Massensterben im Jemen beobachten muss, nur als ein Beispiel, oder dieses unsägliche Putin- und Russland-Bashing. Mhm. Also die Menschen staunen ja immer mehr Wut an. Aber wahrscheinlich ist es so, die Bevölkerung und ihr Staat haben wie so eine Art Partnerschaft, wie so eine Art Liebesbeziehung. Und wenn da eben Vertrauen da ist, dann sagt man dem Partner nichts Böses nach und man denkt, ja, der ist vielleicht hier und da nicht perfekt, aber eigentlich ist er ja ein Lieber. Das muss so weit gehen, bis man den anderen Partner in flagranti im Bett mit einer anderen erwischt, nach der Devise. Es muss dieses Vertrauen erschüttert werden. Irgendwie steuern wir darauf hin, denke ich. Es kommt ja immer mehr. Ich denke, es fehlt nur der Knall, dass die Menschen wirklich aufwachen und sagen, der Staat will wirklich nicht unser Gutes. Der will, dass wir gute Konsumenten sind und gute Steuerzahler sind und dass wir alle schon die Fresse halten. Okay, so weit, so gut. Aber der Staat will doch nicht unser Gutes. Als Menschen, die glücklich und zufrieden und gesund leben können. Und wenn die Mehrheit der Bevölkerung international das begreifen würde, dann hätte man, denke ich, diesen Abwehrmechanismus erreicht. Und dann müssen Menschen dastehen, die sagen, ja, schön, dass es jetzt soweit ist. Und hier fangen wir euch jetzt auf, denn wir können was Besseres bauen. Ist ziemlich naiv, oder? Oder utopisch in deinem Verständnis.
Das ist es schon. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich wünsche mir das ja auch. Und habe aber mein Vertrauen in diese Entwicklung völlig verloren, weil ich einfach sehe, dass das System sich so fest etabliert hat durch die Konzerne, Global Player, ja, dass den Leuten in Afrika, und wir reden jetzt von Europa, aber du hast eben von Europa geredet, also wo es auch am ehesten möglich wäre, einen Bewusstseinswandel herzustellen, das glaube ich auch. Aber jetzt gehen wir weg aus Europa. Gehen wir nach Afrika, nach Südamerika, nach Asien. Die Leute müsstest du ja auch alle mitnehmen, sonst macht das ja gar keinen Sinn.
Na klar.
Und die Rolle der Frauen zum Beispiel in verschiedensten Kulturen. Ja, da ist so viel aufzubrechen, umzuändern, das schaffst du nicht auf die Schnelle, weil du musst einfach mal das Tempo der Bewusstwerdung vergleichen mit dem Tempo, das der Tsunami der Zerstörung aufgenommen
hat. Darum sagt ja Stephen E. Mott, jetzt radikal alle.
Und und dann wird das Kräfteverhältnis klar.
Ja, klar.
Und dieses System, und deshalb bräuchten wir uns auch gar nicht so große Sorgen zu machen, darüber, wie wir es besiegen. Das System besiegt sich selbst. Aus dem einfachen Grunde, weil es permanent und zu jedem Augenblick gegen die Interessen der Natur verstößt. Und irgendwann geht es nicht mehr weiter und darauf warte ich. Also ich freue mich auf den Punkt, wo die Ratlosigkeit in der Wirtschaft und der Politik Ausmaße angenommen hat, dass man besiegt ist.
Ich kann das verstehen, Dirk. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, so ist es, wir führen das System jetzt fort und irgendwann wird es sich selbst zerstören. Aber auf dem Weg dahin hinterlassen wir so ein Schlachtfeld. Man könnte ja jetzt auch sagen, na ja, im Jemen ist jetzt halt Krieg, aber irgendwann ist er ja vorbei. Mhm. Brauchen wir jetzt nicht intervenieren oder so oder irgendwie moralisch uns aufregen, weil irgendwann ist der Krieg vorbei. Ja, mein Gott, da sind jetzt halt ein paar Millionen gestorben, aber weißt du, also ich will, dass das Morden aufhört. Ich will nicht darauf warten. Ich will nicht darauf warten.
Sie sind unter die Räder gekommen. Das ist eben die Gefahr aller, die sich einen klaren Kopf bewahrt haben und Widerstand predigen oder wagen. Diese Leute sind natürlich die ersten Opfer des Systems. Du weißt ja selbst, dass wir im Moment ein Überwachungssystem übergestülpt bekommen, auch über die neuen Medien, die Spaß bringen, als Sedativum funktionieren und den Menschen überhaupt nicht mehr bewusst machen, wie sehr sie sich der staatlichen Kontrolle überhaupt aussetzen. Das ist alles so perfekt durchorganisiert, dass das Ziel der New World Order, das ja längst formuliert ist, in den Geheimbünden, in der Politik, in der Wirtschaft, dass das wohl nicht mehr zu verhindern ist. Nur sie sind mit ihrem Latein bald am Ende, denn wenn du gegen die Natur arbeitest, wirst du irgendwann ans Ende kommen, ans Ende des Lateins. Und als ich vorhin sagte, dass sich in der Wirtschaft dieses Bewusstsein, in vielen Unternehmen, schneller entwickelt als in der Politik, dann sage ich das deshalb, weil ich 1993 zum Beispiel habe ich, als das Buch Die Ökodiktatur erschien, war ich eingeladen, in München mit BMW-Managern zu diskutieren. Und da habe ich gedacht, was soll denn das werden? Und die waren so verständnisvoll.
Ach.
Ja, und warum? Weil sie mit den Ressourcen arbeiten, weil sie ganz genau wissen, welche Gefahren ihnen drohen. Ich komme zum Beispiel diese ganze neue Technik basiert auf einem Material, was man seltene Erden nennt. Und die seltenen Erden, die zur Herstellung dieser ganzen Apparate notwendig sind, also für jedes Handy braucht es, ja. Die sind zu 90% in China. Ja, wenn China jetzt sagt, keine Ausfuhr mehr, sind wir am Ende. Und China hat so viel in petto, in der Hinterhand. Die USA sind verschuldet in China bis zum geht nicht mehr. Ja? Das wissen die wenigsten. China kann den Amerikanern sofort den Hahn abdrehen. Ja? Deshalb ist das Geschrei der Amerikaner nach ihrer Weltherrschaft einfach nur noch lächerlich, weil die ist längst beendet. Und die Hilflosigkeit der Amerikaner ist eben darin, dass sie zum Abbau ihrer Schulden versuchen, überall Kriege zu inszenieren. Und der Krieg mit Russland ist das aberwitzigste Ding, was ich jemals gehört habe, weil es geht direkt, dass man die Option eines Atomkrieges wieder ins Kalkül zieht, obwohl man doch weiß, dass dann sowieso Tabula Rasa auf diesem Planeten ist, zeigt die ganze Ratlosigkeit der amerikanischen Politik. Und um nochmal auf Russland zu sprechen zu kommen, Putin hat Monsanto rausgeschmissen.
Ja.
Genmanipulierter Anbau ist in Russland verboten.
Ja, das ist großartig. Ja.
Jeder Russe hat das Recht auf ein ganz bestimmtes Stück Land, das er nach eigenem Gusto bepflanzen kann. Das heißt, dort sind die Basics bereits angedacht und umgesetzt. Im Grunde ist Russland ein ökologischer Vorreiter. Ja. Und worauf sie scharf sind, sind natürlich nur die Ressourcen dieses Riesenreichs. Nicht? Aber klar. Nein, ich würde mich einfach gerne nochmal mit dir darüber unterhalten, was Natur überhaupt ist. ist halt sehr viel mehr als Vogelgezwitscher und Bachgeplätscher und intakte grüne Bäume. Wenn du dir überlegst, dass die Natur zur selben Zeit Milliarden von Parallelwelten mit sich trägt und in jeder dieser Parallelwelten ein eigenes Bewusstsein, ein eigenes Kommunikationssystem besteht und der Mensch nur ein System unter Milliarden ist, dann weißt du eigentlich, was hier los ist. Und das ist so spannend, dass du im Grunde genommen in ein permanentes Erstaunen fallen müsstest. Einstein hat mal gesagt, die meisten Menschen glauben ja nicht an ein Wunder oder an Wunder schlechthin. Aber er würde es vorziehen, das ganze Leben als ein einziges Wunder zu betrachten. Und das ist die Basis, die Grundvoraussetzung für ein Leben, das sich lohnt, das sich glücklich macht, das einen Frieden in sich bergt. Guck mal, dieser harte politische Kampf, an dem du ja auch teilnimmst, der vergisst eins, dass wir endlich sind. Wir sind Durchreisende. Unser Leben ist ein kleiner Blitz, dann sind wir wieder weg. Vor uns sind Milliarden und Abermilliarden Leute gestorben. Nicht nur Menschen, sondern Bäume, Tiere. Alles ist gekommen und wieder gegangen. Und das Phänomen der Endlichkeit, sich bewusst zu machen, bedeutet, dass du automatisch in dir Demut entwickelst. Ja? Deine eigene Größe begreifst. Und still wirst. Und diese Stille hat nichts damit zu tun, dass man sprachlos wird oder nichts mehr zu sagen hat, sondern sie räumt einfach Platz für ein neues Verstehen. Und in dieser Phase befinde ich mich gerade und es ist die glücklichste Phase meines Lebens.
Das freut mich für dich. Aber denkst du, oder würdest du jetzt sagen, dass Umweltaktivisten zum Beispiel, so wie du dich ja auch als einer begreifst oder begriffen hast, dass das dann alles müßig ist? Hm? Dass das alles unnütz gewesen
ist? Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, das hängt jetzt auch mit dem Alter zusammen, mit den Erkenntnisstufen, die man in seinem Leben macht. Es ist eine Zeit lang wichtig, diesen Widerstand zu leisten. Das ist, ich sag mal, die Schule des Lebens. Wenn du dich nicht empören kannst in einem bestimmten Alter. Und wenn aus dieser Empörung kein Widerstand erwächst, dann bist du verloren. Also jetzt auf dich bezogen, du bist auf dem absolut richtigen Weg. Ich war auch an dieser Stelle. Ja? Nur ich garantiere dir eins, die Erkenntnis, dass dir dieses Engagement die Lebensenergie wegzieht, dass du nicht mehr in der Lage bist, für deinen Mann da zu sein, für die Kinder jedenfalls nicht so, wie sie es verdient haben, weil es einfach zu viel Kraft kostet. Das wird dich zwingen, mehr oder weniger, und das ist ein ganz natürlicher Prozess, ein paar Dinge zu überdenken. Einfach zu sagen, wir können diesen Kampf, so wie ich ihn aufgenommen habe, nicht gewinnen. Das ist irgendwann das, was du erkennen wirst. Und dann wirst du eine Position suchen, mit der du besser leben kannst. Und das ist deine ganz persönliche Entscheidung. Nenn es Egoismus. Ich nenne es nicht Egoismus.
Eigenliebe.
Wie?
Eigenliebe.
Ja, ist nicht verkehrt. Ja, wenn sich jeder Mensch, und jetzt rede ich mal im Konjunktiv, dieser Eigenliebe verpflichtet fühlen würde, wenn jeder Mensch in der Lage wäre, sich selbst zu lieben, dann hat das nichts mit Eitelkeit zu tun oder Egoismus, sondern hat das damit zu tun, dass du in dir aufräumst, die ganzen Attitüden des politischen Kampfes beiseite lässt und dich klärst, Klarheit schaffst. Und wie ich vorhin gesagt habe, bedeutet diese Klarheit, dass du im Umgang mit anderen Menschen, den du ja nicht aufgeben wirst, eine andere Ausstrahlung gewinnst. Die Leute hören dir plötzlich anders zu, als wenn du politisch redest. Und ich behaupte, dass diese Wirkung, diese heilende Wirkung eines solchen Menschen größer ist als die eines Predigers, eines politischen Predigers.
Glaube ich dir. Und das, ja? Das da schließt sich eigentlich der Kreis Du hast das zwar tausendmal schöner formuliert als ich. Ich habe es vorhin versucht, auch so zu beschreiben, indem ich sagte...
Dafür siehst du schöner aus als ich.
Naja, ausgleichende Gerechtigkeit.
Das ist bezaubernd aus. Darf ich das mal zwischendurch sagen?
Och, mehr. Weißt du, das meinte ich ja vorhin. Wir können nicht durch politischen Aktivismus irgendwas kaputt machen oder irgendwas stürzen. Wir können aber ein gutes Beispiel geben und die Menschen damit bezaubern und inspirieren und ihnen das Bewusstsein schaffen, ihnen das Bewusstsein erschaffen, wir möchten auch lieber so leben.
Ja, weißt was du? Mir an deiner politischen Arbeit gut gefällt, ist, dass deine Rede, wenn du dich an die Öffentlichkeit wendest, wie durch deine Videos, die du zu Hause drehst manchmal, dass das wirklich etwas mit dir zu tun hat. Da spüre ich Leben. Das ist keine abstrakte Theorie, die du da predigst. Und das ist auch überzeugend. Insofern erreichst du auch viele Leute. Das höre ich ja auch immer wieder, dass sie das lieben. Und man sieht es ja auch auf Facebook, welches Echo es auslöst. Insofern bist du schon ein guter Botschafter und auf dem richtigen Wege, finde ich. Deshalb lieben dich ja auch viele Menschen. Und deine Art zu moderieren ist angenehm. Die Fragen sind gut. Also ich finde, du machst einen hervorragenden Job. Trotzdem prognostiziere ich, dass du der Sachen bald müde wirst, ja, weil nicht wirklich der Durchbruch erzielt werden kann, den du dir so sehr wünschst.
Wenn ich dem Beispiel meiner
Sackgasse ist nie gut.
Aber wenn ich dem Beispiel meiner Eltern oder Großeltern folge, dann werde ich wahrscheinlich nicht müde. Du hast ja meine Eltern kennengelernt.
Ja,
die sind kein bisschen
Leute,
leise
ja.
geworden im Laufe ihres Lebens. Und
ja. Ich meine, ich höre ja immer wieder den Satz, ich glaube, Jesus hat das auch mal gesagt, wenn ich ihn richtig zitiere, wenn es mir nur gelingt, eine einzige Seele zu bekehren und so weiter. Das ist ein Satz, den viele Leute sagen, den ich auch von vielen politisch engagierten Menschen höre als Begründung dafür, dass sie weitermachen. In der Endabrechnung ist das ein Vogelschiss. Verstehst du, was ich meine? Und
Vogelschiss ist ein verbranntes Wort.
Ja, jetzt durch Gauland. Ja, ja, deshalb habe ich es benutzt. ich wünsche der Menschheit und ihren Vorreitern und Predigern und moralisch hochgerüsteten Menschen so viel Glück. Ich habe mal für den Stern eine ganz interessante Titelgeschichte geschrieben über Ökoterrorismus.
Mhm.
Und da habe ich Leute zu mir nach Hamburg eingeladen, die im Widerstand sind. Einer war aus Amsterdam von einer Gruppe, die sich Car-Bandits nannte. Die haben Autos abgefackelt jede Nacht in Amsterdam. Dann habe ich Tierbefreier da gehabt. Und ich weiß gar nicht mehr, was alles. Und die saßen alle bei mir zu Hause in einer Runde, waren maskiert, damit man sie nicht erkennt, was okay ist. Und haben von ihrem Kampf berichtet. Und weil du gerade die Tierbefreier erwähnt hast, dass es möglich ist, dass der Politik möglich ist, diese Leute zu diffamieren, ist, also ich wäre von mir aus gar nicht auf die Idee gekommen, dass sowas funktionieren könnte, ja, weil jeder Mensch ganz leicht heranzuführen ist an das Leid der Tiere.
Ja.
Ganz leicht wäre das, ja. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in Hamburg, da habe ich darüber gesprochen und gesagt, seien wir doch mal einen Moment ganz ruhig. In diesem Moment werden Milliarden Tiere rund um den Globus auf die übelste Art gemeuchelt, in aller Unschuld. Und ich höre sie schreien. Und dann war eine Minute Pause und das waren 200 Leute, war ein Publikum von 200 Leuten. Und du konntest richtig spüren, dass sie zum ersten Mal reinhören in das Leid der Tiere. Ja, das war ein Erfolg jetzt für mich. Mhm. Aber dann gehst du nach Hause nach der Veranstaltung und dann siehst du, dass diese Rede im Grunde genommen wie ein Messerstich im Wasser Achtung, tust rein, gibt's Ränge, aha, ziehst das Messer raus, Ränge weg, alles beim Alten. So ist das, ja. Mhm. Und glaub mir, ich habe mir die Finger wund geschrieben seit 30 Jahren. Ich habe mir die Lippen fusselig geredet. Ich bin verfemt worden, als der Spiegel die Ökodiktatur kritisiert hat. Auf drei Seiten über einen völlig unbekannten Ort. Da lautete der letzte Satz, Fleck gehört mit diesem Buch in die gelbe Tonne des dualen Systems getreten.
Ja.
Ja? Du kommst nicht gegen an. Weil die Medien sind ein Schutzwall des Systems. Sie klären nicht auf, sie verhindern die Aufklärung.
Absolut, aber denkst du nicht, dass es schon schlimmer wäre heutzutage, wenn es die Mahnwesen, die Aktivisten und diese Kämpfer nicht gäbe?
Ja, die Mahnwesen wird es immer geben, unabhängig davon, ob sie Erfolg haben oder nicht. Das ist einfach, frag dich selbst, eine innere Pflicht, die man verspürt. Das ist kein leichter Weg, der kann dich verbrennen. Du kannst scheitern, du kannst Schaden an deiner Seele nehmen, aber du kommst nicht umhin, es zu tun. Ja? Wenn du es nämlich nicht tust, wirst du mit dir selbst nie wieder glücklich werden, nie wieder. Weil wenn du es einmal erkannt hast, was notwendig ist zu tun, und wenn du dann darauf verzichtest, aus Feigheit oder aus Furcht, dann wirst du dein Leben lang von dir eine Vorstellung haben, die dir nicht gefällt.
Man kann nicht zurückbissen. Man kann nicht zurückbissen.
Nein, das geht ja gar nicht. Hm. Wenn du einen Erkenntnisweg gegangen bist bis zu einem bestimmten Punkt, dann gibt es den Point of No Return, so heißt das beim Fliegen.
Auch in der Ökologie.
Ja. Und wenn du da zurückgehst, dann bist du nicht mehr vor dir selbst zu retten. Dann bist du verkümmert und suchst nur noch nach Ausreden und machst das wieder dieses Kompromissspiel mit dem System und so weiter und so fort. Ich mache auch diesen Leuten keine Vorwürfe, weil sie haben sich vielleicht überschätzt. Aber wer Widerstand wagt und sich engagiert, muss wissen, dass er ein ganz hohes Risiko geht, auch das Risiko, sein Leben zu verlieren. Weil die haben dich ja auf den Kicker ganz schnell. Wir machen uns ja erkenntlich.
Aber jedes Leben ist endlich. Und man sollte vielleicht nicht unbedingt die Länge des Lebens, sondern eher den Wert des Lebens messen. Aber diese Art und Weise, wie wir leben, hat uns ja wirklich abartig von unseren Wurzeln entfernt. Ja. Also der Mensch lebt ja dermaßen nicht artgerecht heutzutage in den Industrienationen. Und ich denke, das, was du beschreibst, viele Menschen wissen eigentlich, wie der Hase langläuft, aber die tun nichts und fühlen nicht diese innere Verpflichtung. Und selbst wenn sie fühlen würden, versuchen sie irgendwelche Ausflüchte und Ausreden zu finden. Das macht aber krank, denke ich. Und dann rennen die Leute zum Psychiater, zum Psychologen oder versuchen sich in Religiosität zu stürzen. Ja. Und dieser innere Frieden, den du vorhin angesprochen hast, wenn die Menschen wieder zu sich selbst finden, wieder in der Natur entdecken, was eigentlich Leben ist und dass es schützenswert ist. Die brauchen keinen Psychologen und die brauchen keine Religion.
Nein.
Die sind wieder bei sich. Und darum meine ich, die Menschen dürsten doch eigentlich nach dieser Befreiung.
Ja, das ist ja das Irre. Ja, die Sehnsucht danach ist elementar groß.
Genau wie nach Frieden.
Gott sei Dank ist sie das, weil ich will nicht sagen, dass ich daran jetzt Hoffnung setze, aber du kannst jeden Menschen eigentlich, du kannst eine Meinung von den Menschen bilden, wie ich es eine Zeit lang gemacht habe, und sie für dumm erklären oder unbelehrbar oder sonst was. Das ist auch der falsche Weg.
Hm.
Weil wenn du die Erfahrung machst, dass du egal wen, auf der Straße oder sonst wo, freundlich ansprichst, wirst du plötzlich feststellen, dass das liebenswerte Wesen sind.
Ja.
Ja. Und ich habe mich lange Zeit geweigert, so auf sie zuzugehen, weil ich einfach meinen Hass gegen sie bewahren wollte. Das ist,
verstehe ich.
Um überhaupt noch politisch tätig sein zu können. Aber als ich das aufgegeben habe, habe ich halt festgestellt, dass jeder Mensch in jeder Situation gewinnbar ist. Du kannst jeden Menschen so ansprechen, dass er sich wohlfühlt und dass er sich plötzlich auch wieder wertschätzt. Wie lange das dann dauert, weiß ich nicht. Aber es ist schön, es zu tun. Und du machst es auf eine hervorragende Weise.
Und weil das eben so ist, wie du sagst, dass Menschen eigentlich erreichbar sind. Jeder, den man auf der Straße ansprechen würde, irgendwo kann man den Menschen erreichen.
Ja.
Und weil im Menschen eigentlich seit Geburt Mitgefühl und auch eine Art Verantwortungsbewusstsein veranlagt ist, darum muss ich weitermachen. Wenn das nicht so wäre, wenn ich wüsste, die Hälfte der Menschen ist eh irreversibel geschädigt oder überhaupt nicht fähig für Empathie oder so, dann würde ich sagen, okay, der Drops ist gelutscht, wie du, um deine Worte zu bemühen. Aber da, das ist noch im Menschen. Eigentlich können wir, und weil wir theoretisch können, kann ich gar nicht aufhören.
Du hast mich vor ein paar Tagen gefragt, ob ich glaube, dass es böse Menschen gibt. Kannst du dich erinnern? Da habe ich ein bisschen gestutzt. Normalerweise hätte ich vor ein paar Jahren noch gesagt, ja klar, was denkst denn du? Es gibt sie nicht.
Ja.
Es gibt keine böse Veranlagung. Menschen werden durch dieses System, das ja keine Solidarität in Liebe zulässt, sondern nur Konkurrenz zulässt, gezwungen, sich ein Benehmen anzueignen, das man mit dem Streben nach Übervorteilung, ich übervorteile andere Menschen, dann geht es mir gut. Und das Schlimme ist, dass die meisten dabei kein schlechtes Gewissen mehr empfinden. Ja? Guck mal, eine ganze Zeit als Kind oder Jugendlicher hast du bei jeder kleinen Schweinerei, die du dir gegönnt hast, gegen Klassenkameraden wochenlang ein schlechtes Gewissen gehabt. Das ist uns abgewöhnt worden. Im Gegenteil, es wird belohnt durch dieses System.
Ellenbogengesellschaft, na klar, komm irgendwie mit dem Arsch an die Wand, das ist schon in Ordnung so. Ja.
Aber ich rede jetzt zu viel, ich würde gerne dich noch ein bisschen hören.
Ich habe dich genau aus diesem Grund hier zu diesem Sommerinterview eingeladen, weil ich dich so gerne reden höre, weil so viele Menschen dich so gerne reden hören, weil du echt was zu sagen hast.
Ja, habe ich eigentlich nicht.
Du hast gestern was sehr Erschütterndes gesagt. Wahrscheinlich ist dir gar nicht bewusst, dass es mich erschüttert hat. Du hast gesagt, du hast ein sehr glückliches Leben. Du hast den großen Luxus, nach der größten Katastrophe Europas zur Welt gekommen zu sein, beziehungsweise gerade am Ende dieser Katastrophe. Und du wirst wahrscheinlich gehen, bevor die größte Katastrophe der Menschheit eintritt. Also du hast dieses kleine Fenster gehabt, in dem du in Freiheit, individuelle Entfaltung und
freier Berufswahl, freier Liebe,
konntest.
Sorglosigkeit. Das ist richtig. Und ich werde mit den Jahren auch immer dankbarer dafür. Aber vorhin sagte ich ja, dass wir hier zu Gast sind. Wenn das alleine mal den Menschen bewusst war, dann würden sie sich anders benehmen. Also respektvoller benehmen.
Genau.
Und die Leute haben ja leider ein Problem mit dem Begriff Spiritualität, leider. Dabei ist damit ja nichts anderes gemeint als schau mal, die Energie, die jetzt in diesem Körper steckt, die muss ja von irgendwo gekommen sein. Das heißt, es hat sie vorher gegeben und es wird sie auch geben, wenn wir diesen Körper verlassen. Ich will jetzt gar nicht nach konkreten Antworten suchen, wie es dann aussieht. Das gibt es nicht. Die Wahrheit werden wir in diesem Körper nicht erfahren. Aber daran zu glauben oder dieses Urvertrauen zu entwickeln, dass wir eigentlich jetzt schon zu Hause sind und immer zu Hause sein werden, trotz aller geistigen Beschränktheit, trotz aller Ängste und Befürchtungen, sind wir immer zu Hause. Es gilt nur darum, dafür ein Gefühl zu entwickeln. Und wenn du das Gefühl von zu Hause entwickelst, dann hast du auch andere Beziehungen zu den dich umgebenden Lebewesen.
Du hast gerade was ganz Schönes gesagt, nämlich das Gefühl, nach Hause zu kommen. Ich habe schon oft mit Menschen geredet, die als ihr größtes Glück beschrieben haben, ich habe endlich das Gefühl, zu Hause zu sein. Sei das bei der Auswahl des richtigen Partners oder bei dem Finden der Wohnung oder, keine Ahnung, oder bei dem Wunschland, in das sie dann ausgewandert
oder
sind.
Oder wenn du Musik hörst.
Aber das beglückendste Gefühl mit der größten Geborgenheit und mit der größten Zufriedenheit ist das Gefühl, zu Hause zu sein. Mhm. Und du hast das gerade so schön gesagt. Ich würde das gerne so stehen lassen und euch, liebe Zuschauer, damit zu verabschieden mit den tollen Worten von Dirk C. Fleck und dem Bewusstsein und der Erinnerung, dass wir hier zu Hause sind. Die Erde ist unser aller Zuhause und wir sollten sie gut behandeln. Genauso wie alle Mitgeschöpfe, die auch auf unserer Erde zu Hause sind. Wir sollten keinen Krieg gegeneinander führen. Wir haben wirklich dringlichere Probleme. Wir sollten uns um unsere Erde kümmern. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht mit dir, lieber Dirk. Wir quatschen jetzt noch weiter und kümmern uns darum, würde ich sagen. Liebes Eingeschenkt-TV-Publikum, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns. Macht's gut.